Ja, Schule ist so eine Sache. Man muss zur Schule, man muss was lernen. Ihr lernt nicht für euch, sondern fürs Leben, nicht für den Lehrer und so. Die ganzen Sprüche, na klar, das ist ja auch richtig, na klar. Schule ist etwas, wo wir lernen, Dinge wahrnehmen, wo wir Freunde finden, wo wir geprüft werden, wo Fragen gestellt werden. Jesus hat so eine Situation auch gehabt. Er ist auch examiniert worden. Man kann diesen Predigttext heute auch so verstehen und auch unter dieser Überschrift sehen. Es wird geprüft, ob man wohl an Jesus irgendeinen Fehler finden könnte. Das ist immer so eine ganz merkwürdige Situation, wenn die Prüfer nicht hören wollen, was man kann, sondern wenn sie versuchen wollen, finden wir nicht irgendetwas, wo bei ihm eine Lücke ist, wo wir ihm nicht irgendwo so richtig einen reintun können. Was für eine blöde Situation, so geprüft zu werden. Und da geht es zunächst einmal um die Steuerfrage. Das bewegt alle Generationen. Darf man wohl dem Kaiser in Rom Steuern geben, wo doch Gott der Herr, unser einziger Gott ist, und dafür geben wir ihm die Steuer? Wieso müssen wir dem Kaiser in Rom Steuer geben? Die Tempelsteuer ist doch schon genug. Und all diese Fragen. Und Jesus lässt sich einen Denar zeigen und sagt, wessen ist der Kopf da drauf oder was ist da abgebildet? Und dann wird natürlich gesagt, na ja, des Kaisers. Also gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und dann sind sie schon mal sehr erstaunt. Und dann kommt die nächste Frage nach dem Heiraten und Auferstehung. Und wie ist es denn, wenn einer und die Frau stirbt oder der Mann stirbt und sie heiraten und hin und her? Und wessen wird sie sein in der Ewigkeit? Ihr habt keine Ahnung von der Ewigkeit. All diese Fragen. Jesus wird examiniert, wird überprüft. Was passiert eigentlich, wenn der Glaube geprüft wird und man fällt dann durch? Wenn die Leute dann sagen, ach, der richtige Glaube ist das, was der da sagt, eigentlich nicht. Es ist ein Lehrgespräch, was die Leute führen, ein Geist. Es geht um geistliche Wahrheiten, es geht darum, wie man sich Gott nähert und wie man mit ihm umgeht. Am Ende steht, dass die Fragesteller ganz verblüfft sind über all den Antworten, die Jesu gibt. Und sie müssen erstmal selber drüber nachdenken, was das denn so heißt, was Jesus da von sich gibt. Und bei diesem Gespräch hört ein anderer Schriftgelehrter dazu, vielleicht noch eine ganze Reihe von anderen, die jetzt nicht nur den Fehler bei Jesus finden wollen, sondern die einfach nur zuhören und fragen, was ist da für mich dran? Ein Schriftgelehrter verfolgt das Gespräch und ist auch ganz angetan von den Antworten und hat den Eindruck, ja, jetzt ergibt so die richtigen Antworten für diese Situation, fasst sich sein Herz und stellt seinerseits eine Frage: Rabbi, was ist denn das höchste Gebot? Was ist überhaupt das höchste Gebot? Wenn wir mit Gott zusammenleben, was ist so das Erste, was dann das Wichtigste ist? Und das wäre ja so eine Frage an uns. 10 Gebote, Rallye-Unterricht beginnt auch demnächst wieder, Teenie-Bibelunterricht. Wir sind ja dann in der Gemeinde Dümpten wieder und dann nach einem Jahr hier wieder in der Gemeinde. Wenn die Teenies dann gefragt würden, was ist das Wichtigste der Gebote? Welches würde man nehmen? Das Erste, das Fünfte, das Zehnte, das Siebte, Achte, Neunte, was weiß ich, was würdest du sagen? Was ist das Wichtigste Gebot? Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst, was auch immer sollst du. Und das ist der Hintergrund dieses Predigttextes, den ich jetzt mit euch lese. Einer der Schriftgelehrten stand dabei und hörte dem Gespräch zu. Er merkte, wie gut Jesus geantwortet hatte. Deshalb fragte er ihn, welches von allen Geboten ist das Wichtigste? Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dies: Höre, o Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Das Schema Israel, das Bekenntnis zu Gott, dem Herrn, ist das wichtigste Gebot. Und auffällig ist, dass Jesus da gar kein Gebot nennt. Das gehört ja gar nicht zu den 10 Geboten, steht doch an ganz anderer Stelle. Naja, ein Kapitel später. Das Bekenntnis zu Gott, dem einzigen Gott. Das Bekenntnis Israel zu Gott. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Der Schriftgelehrte erwiderte, du hast sehr gut gesagt. Das hast du sehr gut gesagt, Lehrer, also Rabbi. Du hast die Wahrheit gesprochen, als du sagtest, dass es nur einen einzigen Gott gibt und keiner außer ihm. Und ich weiß auch, dass es wichtig ist, ihn von ganzem Herzen mit all meinen Gedanken, mit all meiner Kraft zu lieben und meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Das ist weit wichtiger, als all die Brandopfer und Opfergaben darzubringen, die vom Gesetz her vorgeschrieben werden. Als Jesus sah, welche Einsicht dieser Mann besaß, sagte er zu ihm, du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Danach wagte niemand mehr, Jesus weitere Fragen zu stellen. Ein persönliches Bekenntnis. Ja, das stimmt, du hast die Wahrheit gesagt. Das würde ich auch sagen. So würde ich auch antworten. Besser geht es gar nicht. Besser als alle Brandopfer und alle, und die befinden sich in Jerusalem. Und das ist eigentlich für einen frommen Juden der Ort, wo der Tempel steht, wo Gott selber anwesend ist, wo Herodes diesen Tempel groß hat ausbauen lassen, frisch renoviert, er erstrahlt in neuem Glanz, der Tempelplatz ist erweitert, drumherum Säulenhallen. Und dann sagt so ein frommer Jude, ja, das ist besser als all das, was da oben auf dem Tempelplatz passiert. Das ist doch eine Frechheit. Nun, zur Zeit Jesu, zur Zeit Herodes, der ja diesen Tempel groß hat ausbauen lassen, war mittlerweile Priester und Hohepriesteramt käuflich geworden. Man besaß für ein Jahr die Möglichkeit, so richtig die Weichen zu stellen, die Gottesdienste so zu gestalten, wie man selber das für richtig hielt. Man konnte es kaufen. Und viele haben sich innerlich davon distanziert und gesagt, wenn der Glaube anfängt, käuflich zu werden, wo kommen wir dahin? Wenn der Glaube anfängt, mit Macht und all diesen Dingen in Verbindung gebracht zu werden, wo kommen wir dahin? Auch wenn da oben der Gottesdienst so richtig gefeiert wird, wie man den Gottesdienst so richtig feiert, mit den Brandopfern an der richtigen Stelle und der Altar hat die richtige Farbe und es ist der heilige Jerusalemstein verbaut worden und all diese Richtigkeiten. Was ist denn der richtige Glaube? Von ganzem Herzen und nicht mit alledem, was man so an Geld zwischen den Fingern hat. Wenn Glaube käuflich wird, was ist das höchste Gebot, Herr? Vielleicht war dieser Schriftgelehrte mittlerweile durcheinander geraten. Mein Hohepriester lässt sich kaufen. Wie kann ich da noch glauben? Was ist denn noch richtig im Leben? Und dann sagt Jesus, die stellt die Frage bzw. antwortet auf die Frage, es ist das Herz. Ist die Beziehung, die du hast zu Gott, nicht das Geld, mit dem du alle Richtigkeiten dieser Welt kaufen kannst? Was für eine Antwort. Und dass da ihm das Herz aufgeht, das kann man nachvollziehen im Angesicht des frisch renovierten Tempels. Viel größer als vorher, viel größer als der Tempel Salomos und als das, was dann nach dem Exil aufgebaut wurde. Was nützt es, wenn man mit all dem, was man hat, äußerlich alles richtig macht? Was ist es, wenn man die 10 Gebote richtig hintereinander kriegt? Das erste vor dem zweiten und das zweite vor dem dritten. Was ist es, wenn man das Glaubensbekenntnis richtig aufsagen kann? Ich glaube an Gott, den Vater, Schöpfer Himmels, der Erde und so weiter und so weiter und möglichst schnell, damit man dann das Vaterunser in der gleichen Zeit vielleicht auch noch sagen kann und es richtig hat, ist man dann richtig gläubig? Was ist so richtiger Glaube? Wie ist denn das? Was ist das Wichtigste im Glauben? Was ist das wichtigste Gebot, was man so tun müsste, um ganz bei Gott zu sein? Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Gott ist nur einer. Und Gott ist unser Gott. Ist dein Gott. Jesus verbindet dieses Bekenntnis und die Aufforderung, die dahinter steht, Gott zu lieben, dann mit dem Gebot der Nächstenliebe. Es ist ja nicht von ungefähr, dass der Tempelberg ein Stückchen höher ist als das, was in Jerusalem drumherum ist. Glaube hebt sich manchmal sehr schnell ab vom Eigentlichen, vom Leben, lässt sich sehr schnell irgendwo vergeistigen, irgendwo hin. Ich glaube an Gott, ziehe mich zurück in irgendein kleines Kämmerlein und bete da Gott an. Die Welt ist mir zu weltlich, lasst uns ausziehen. Die Welt ist böse. Wie schnell ist das, dass man den Tempelberg ein Stückchen höher baut? Und doch alles richtig weiß. Ich weiß, es gibt nur einen Gott, so ein Bekenntnis, Shema Yisrael, Adonai Elohim. Das kann man ja auch auswendig lernen. Das geht ja ganz schnell. Der Pharisäer hier an dieser Stelle, oder sagen wir mal, vielleicht war er kein Pharisäer, sondern nur Schriftgelehrter, der Schriftgelehrte an dieser Stelle reagiert auf das, was Jesus an persönlicher Antwort gibt, auch mit einem persönlichen Jubelruf, eigentlich ein Jubelruf. Ja, das ist die Wahrheit. Gott von ganzem Herzen lieben. Auch wenn man vielleicht nicht alles richtig macht. Und wenn man vielleicht das Brandopfer verwechselt mit dem Speiseopfer oder dem Hebeopfer oder Schwenkopfer oder was auch immer da an Opfern ist. Was ist, wenn man da irgendwas falsch macht? Läuft dann mein Glaube auseinander? Bekenntnis und Glaube von Herzen. Das ist besser als alle formvollendeten Gottesdienstkonzepte. Das Herz muss stimmen. Mein Herz muss an der Seite Gottes sein. Das macht Jesus hier deutlich. Natürlich, zum Glauben gehört auch das Bekenntnis. Ich muss schon wissen, an welchen Gott ich da glaube. Nur zu sagen, ich könnte mir vorstellen, es gibt irgendwas Höheres oder nur das Wissen von irgendeinem Gott. Ich muss schon wissen, wer Gott ist. Ich muss das auch bekennen. Er ist mein Gott. Er ist mein Herr. Er hat uns erwählt. Ich muss wissen, was Gott will, was er vorhat, wer er ist, welche Pläne er hat, all diese Dinge. Ich muss auch ein Stückchen kennen, das kennen, was er in der Geschichte seines Volkes getan hat. Natürlich, das Bekenntnis gehört mit zum Glauben dazu. Ich sollte Gott als mein Gegenüber kennen und wissen, wie er sich offenbart. Oft wird im Alten und im Neuen Testament der Glaube ja verglichen mit einer Ehe. Wenn ich das auf meine, auf eure und unsere Ehe beziehe, das ist schon wichtig, wenn ich sage, das ist meine Ehefrau. Das sollte man wissen. Aber wir wissen alle, Ehe fängt dann ja erst an. Zu wissen, wer meine Ehefrau ist, zu wissen, wer mein Ehemann ist, das ist schon gut und richtig. Ist ja nicht falsch. Aber Ehe ist mehr, wir merken das. Da fängt doch dann ein Leben dann danach an, auch bei der Hochzeit willst du von ganzem Herzen, ja, in guten und bösen Tagen und all diese Dinge. Das heißt, auch bei der Hochzeit wird man ja nach diesem Bekenntnis gefragt, Shema Yisrael. Aber das Bekenntnis am Tag der Hochzeit ist ja nicht die Ehe, sondern ich sage, ich will mit dieser Frau, ich habe sie kennengelernt und lieben gelernt, ich möchte ein Leben mit ihr leben, in guten und in bösen Zeiten komme, was da wolle. Und nicht nur das Bekenntnis, sie ist es. Es wäre schön, wenn sie dann auch sagen, ja, stimmt, er ist es. Und dann wollen wir auch nicht wieder darüber reden oder so. Es reicht nicht, alle Richtigkeiten dieser Welt über Gott zu wissen und zu sagen, er ist Gott und damit habe ich auch nichts mehr damit zu tun. Sondern das, was Jesus sagen möchte, ist, dann fängt diese Liebesbeziehung zwischen Gott und mir doch an. Ich verpflichte mich ihm, ich verlobe mich, ich gelobe mich ihm an, ich glaube an ihn. Das ist ja auch im Deutschen eine Wortfamilie. Glauben hat mit ich verlobe, ich gelobe mich ihm an, ich verspreche mich ihm an und will jetzt ein Leben lang mit ihm zusammen leben. Er soll mein Gott, er soll unser Gott sein. Es ist mehr als das Bekenntnis, das da ist meine Ehefrau. Das da ist mein Gott. Und ansonsten soll er bleiben, wo er ist, nicht? Wo ein Gott hingehört, nicht auf den alten großen Sessel da oben, der Schaukelstuhl, langer Bart, weißer Mann, versteht nichts mehr, was hier unten auf der Erde läuft. Das ist doch unser Gottesbild, vielfach. Das ist aber nicht das, was hier steht. Shema Yisrael, es führt in eine Beziehung hinein, eine Beziehung zu Gott selber. Glaube ist mehr als das Sagen von Richtigkeiten, mehr als das auswendig gelernte Vaterunser, das Glaubensbekenntnis, was man dann ebenso als Christ kennt, was abgefragt wird. Der Psalm 33, den wir vorhin miteinander gebetet haben, gelesen haben, beschreibt Gott in seinem Wesen, was er an Israel getan hat, was er vorhat, was er möchte. Er hat uns geschaffen, das Leben gegeben, hat uns ein neues Land gegeben, all diese Dinge. Und das Bekenntnis Israel zu diesem Gott macht deutlich, dass wir mit unserem Herzen, mit unserer Seele, mit unseren Gedanken, mit dem, was wir sind, an seiner Seite sind. Wenn man einen Kompass an einen, wenn man ein Magnet an einen Kompass hält, wird die ganze Nadel ausgerichtet auf diesen Magneten. Der Kompass zeigt in dem Moment an, wo der Magnet ist. Oder wenn man ihn draußen in der freien Natur, wir sind ja von der Kanutour zurückgekommen, zeigt an, wo Norden ist. Und das kannst du machen, egal wo. Wenn er ausgerichtet ist mit seinem Leben, zeigt er an, wo Norden ist. Und dann kannst du dich danach richten. Das meint das. Wenn ich in der Nähe dieses Magneten bin, ich kann ja auch in einem Weicheisenteil so einen Magnet entlang streifen und dann irgendwann ist dieses Weicheisenteil komplett magnetisch. Es ist ausgerichtet. Wenn ich in der Nähe Gottes bin, werde ich ausgerichtet. Das ist mehr, als dass dieser Magnet oder diese Nadel auf den Magneten zeigt, sondern irgendwann bist du selber ganz magnetisch, bist selber jemand, an dem man sich ausrichten kann. Das meint es doch. In der Nähe Christi werde ich ausgerichtet mit allem, was ich bin und habe, Stück um Stück. Das dauert sicherlich eine gewisse Zeit. Man streicht das ja auch ein paar Mal dran längs und dann ist es ausgerichtet. Das meint dieses, was Jesus hier sagt. Worauf richte ich mich aus? Richtest du dich aus? Wie entstehen eigentlich unsere Wünsche, wenn man das so fragt, wenn jetzt das halbe Jahr, das bis zu Weihnachten wieder anfängt, wenn Schule wieder anfängt, worauf richte ich mich aus? Was will ich in meinem Leben haben und tun und bewegen? Was für Ziele habe ich? Und wie geschieht es eigentlich, dass solche Wünsche entstehen? Kann man das korrigieren? Wünsche, Motive, Beweggründe und so weiter entstehen, wenn ich meine Maßstäbe an meine Realität anlege und sage, das passt und das passt nicht. So möchte ich leben, so möchte ich nicht leben. Wovon wird das gesteuert? Wo entstehen meine Wünsche? Im Personenkern, da wo ich selber zu Hause bin, wo meine Entscheidungen getroffen werden, da möchte Christus dabei sein und mich ausrichten auf ihn. Möchte, dass mein Leben ausgerichtet wird an ihm und auf ihn. Die Bibel nennt das Herz und Seele, da wo die Gedanken geschmiedet werden, da wo die Dinge sind, die mir wichtig sind, die mir Maßstab sind. Schule ist sicherlich so etwas, wo Maßstäbe geformt werden, aber Schule ist teilweise nur Wissensvermittlung. Es ist die Frage nach den Maßstäben meines Lebens. Was soll mich leiten mit all dem, was ich kann, mit all dem, was ich weiß? Der Kernbereich meiner Person. Gott ist der Schöpfer. Gott ist unser Schöpfer und er ist unser Gott. Er hat uns geschaffen. Wenn Gott dir dein Leben gegeben hat und möchte, dass du lebst, er hat dir alles mitgegeben, damit du lebst, dann weiß er auch, wie du funktionierst. Und es gibt nichts Logischeres, als sich diesem Gott, der mich geschaffen hat und gestrickt hat, anzuvertrauen, weil er weiß, was mir gut tut. Und wenn er sagt, das tut dir gut und das tut dir nicht gut, dann gibt es nichts Logischeres, als sich dem anzuvertrauen. Er hat mein Leben geschaffen und weiß, wie meine Seele funktioniert, wie mein Körper funktioniert. Zu sagen, Herr, wie soll ich jetzt leben, wie soll das jetzt gehen, ist etwas Logischeres gibt es nicht. Wenn das Bekenntnis zu Gott, dem Schöpfer, das, was Israel im Schema Israel deutlich macht, auch mein Bekenntnis ist, dann gibt es nichts Logischeres, als sich dem anzuvertrauen. Mich ausrichten zu lassen, wie ein Weicheisenstück von einem Magneten, dass ich in seine Richtung zeige, dass ich die gleiche Polarisierung annehme, die gleiche. Das heißt im Alltag vielleicht, wenn ich morgens aufwache, dass ich ihm Dank sage, Herr, hab Dank, dass ich meine Beine benutzen kann, meine Arme benutzen kann, meine Augen, dass ich sehen kann, dass ich ohne Schmerzen aufgewacht bin. Dass ich von Anfang an des Tages anfange, ihm Dank zu sagen für das, was er mir gegeben hat. Ich weiß, dass es Situationen gibt, wo man Schmerzen hat und dann kann man dafür beten. Ich weiß, dass es Situationen gibt, wo man nicht mehr richtig sieht, wo man auch im Gedankenapparat nicht mehr richtig denken kann, wo Schmerzen kommen, natürlich. Aber dass ich das bei Gott abgebe, was er mir gegeben hat. Dank für den Schlaf heute Morgen, dass ich ausgeruht aufgewacht bin. Und wenn ich ins Auto einsteige, dass ich dann Gott bitte, mich und mein Fahrzeug unter seinen Schutz zu stellen. Herr, segne unsere Fahrt. Du weißt, wie weit wir fahren. Am Abend, dass ich den Tag in Gottes Hand hineinlege. Danke, dass du mich bewahrt hast in all dem, was gewesen ist. Dass ich mich ausrichten lasse auf ihn. Dass ich seine Polarität annehme. Und dass ich dann selber jemand werde, an dem man sich ausrichten kann. Weil er und ich dann eins werden, zumindest in der Art, worauf wir ausgerichtet sind. Wenn Gott der Schöpfer dieser Welt ist und wir das bekennen, ich glaube an Gott, den Vater, Schöpfer Himmels und der Erden und er mich gemacht hat und mein Leben gewollt hat und mich nicht geschaffen hat zum Verderben und nicht permanent irgendwelche Engel auf mir rumprügeln, weil Gott daran seine Freude hätte. Was ist das für ein komisches Bild? Er hat dich geschaffen, damit es dir gut geht, dass du leben kannst. Dann ist es doch nur logisch, dass du dein Leben in seine Hand legst. Es ist doch Dummheit, ein gesundes Leben aus der Hand Gottes zu nehmen und dann so zu leben, dass man genau umgekehrt lebt. Alles, was gut ist, genau das mache ich nicht. Und alles, was schlecht ist, lasst es uns einnehmen. Nicht alles an Medikamenten und Drogen und was weiß ich was. Nicht so ein Unsinn. Entweder man kann denken oder man lässt es bleiben. Wenn Gott mir dieses Leben gegeben hat und mir sagt, so und so kann man gut damit leben, Herr, dann führe mich doch weiter. Dann weiß er und kennt meine Gaben, die er in mich hineingelegt hat. Dann weiß er, wo meine Schwächen sind und kennt sich damit aus. Es gibt nichts Logischeres, als diesem Gott sich anzuvertrauen. Immer dagegen anzuarbeiten, das ist Energieverschwendung. Immer gegen den Segen Gottes gegen anzuarbeiten. Gut, Gott legt uns vor, Segen und Fluch, rechts und links, entscheide dich. Aber es ist nicht sinnvoll, sich gegen den zu entscheiden, der dir dein Leben gegeben hat. Was für ein Unsinn. Immer gegen anzugehen. Und das auch noch als eigene Stärke zu verkaufen. Ich kann ohne Gott leben oder irgend sowas. Was für ein Blödsinn. Shema Yisrael, Eloheinu, er ist unser Gott. Und das hat dieser Schriftgelehrte verstanden, dass es die Antwort Jesu ist. Glaube ist immer eine Beziehung. Eloheinu, er ist unser Gott. Er hat mich, er hat uns erwählt. Als Christen müssten wir sagen, in Christus hat er dich erwählt. Er hat da bestimmt, dass derjenige, der zu Christus gehört, unter dem Segen des allmächtigen Gottes steht. Das ist die Erwählung, die auf uns ruht. Wir stehen unter dem Segen Gottes, indem wir uns für ein Leben mit Christus entscheiden, gilt für uns die Erwählung, die sonst eigentlich Israel gilt. Es ist unlogisch, dagegen anzuarbeiten. Es ist Dummheit, genau umgekehrt zu handeln. Wenn Gott sagt, geh nach links, dann gehe ich nach rechts. Deswegen sagt der Schriftgelehrte, ja, das ist weise, das ist wahr und weise, so ist es. Gott ist unser Gott und er möchte, dass wir mit ganzem Herzen zu ihm gehören und möchte, dass wir ausgerichtet sind auf ihn. Dann ist es natürlich so, wenn ich und Gott alleine sind, dann stören die anderen nur. Denn wenn die anderen nicht dabei wären, dann könnte ich so richtig heilig sein. Wenn die anderen nicht dabei wären, dann könnte ich so richtig fromm und heilig sein. Die anderen stören nur. Deswegen beeilt sich Jesus ganz bewusst zu sagen, und deinen Nächsten wie dich selbst. Nirgendwo im Neuen Testament, im Alten Testament wird gesagt, zieht euch zurück auf irgendeinen hohen Berg, denn die anderen stören dich nur. Sondern Jesus sagt, geht hin in alle Welt. Und wenn die Welt böse ist, dann geh in die Welt. Aber nicht um weltlich zu werden, sondern um das Wort Gottes mitzunehmen. Nicht, dass man das verwechselt. Jesus schickt uns nicht auf irgendeinen hohen Berg, damit wir weiße Kleider anziehen, höchstens bei der Taufe, okay. Sondern er möchte, dass wir als seine Botschafter in die Welt hineingesandt sind und in der Welt sind und bleiben. Und das ist nicht schwierig, das ist nichts Problematisches. Jesus sagt, deine Nächsten. Und der Nächste ist nicht derjenige, zu dem ich erstmal 10.000 Kilometer Flugzeug fahren muss, sondern der Nächste ist der vor meiner Haustür, der Nächste. Das ist nichts Kompliziertes. Jesus möchte damit ausdrücken, dass das derjenige ist, der sowieso schon vor meinen Füßen liegt, über den ich stolpern würde, der arme Lazarus. Im Gleichnis von dem armen Lazarus wird ja auch gesagt, die Krümel vom Tisch des Reichen. Das ist nicht, dass er die Hälfte des Tisches haben will, sondern da geht es um Krümel von deinem Tisch. Es ist der Nächste, es ist derjenige, der unmittelbar vor deinem Leben liegt und er möchte eigentlich nur ein paar Krümel des Segens auf deinem Tisch. Jesus legt sehr viel Wert darauf, deutlich zu machen, dass das nichts Kompliziertes und Problematisches ist. Es ist so einfach wie nur was. Es ist der Nächste. Und der Nächste ist der Nächsten. Glaube an Gott und die Zuwendung zum Nächsten, das hat miteinander zu tun. Im Neuen Testament wird ja diese Frage gestellt, wie kannst du Gott lieben, wenn du den, der dir am nächsten ist, dein Bruder, der auch mit Gott zu tun hat, nicht lieben kannst? Wie geht das? Wenn die Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen ist und dann mit dem Nächsten auf Kriegsfuß lebst, passt doch was nicht. Da passt doch was nicht. Paulus sagt, es ist ein vernünftiger Gottesdienst, das Achthaben aufeinander. Wie lautet das wichtigste Gebot? Das wird dann zur Frage, wenn Glaube käuflich wird, wenn Ämter in der Kirche käuflich werden, wenn Glaube und Macht und Geld eine Hochzeit eingehen. Dann kann man irre werden, dann muss man vielleicht fragen, was ist das Wichtigste im Glauben? Ja, das muss man vielleicht. Und die Antwort, die Jesus gibt, ist die Beziehung, dass das, was im Herzen ist, das macht dich aus. Und das soll die Beziehung zu Gott ausmachen. Das wünsche ich uns, dass das im halben Jahr, bis es dann wieder Weihnachten wird, uns prägt. Wir wollen im nächsten Jahr ein ganzes Thema als Gemeinde durchgehen, Schritt um Schritt, 12 Monate, 12 verschiedene Themen, um geistlich wie ein Kamm durch unsere Haare, unsere geistlichen Haare hindurchzugehen, eine ganz neue Struktur von Gott her uns geschenkt werden lassen. Dass er uns anspricht, dass er uns anrührt, dass wir ganz neu auf ihn uns ausrichten. Das wünsche ich uns, dass das geschieht. Und dass wir bei all dem, was uns Gott schenkt, ihn, dem Geber aller guten Gaben, ihn nicht vergessen. Lasst uns miteinander beten. Wer leitet uns im Gebet?